Hallo Hockeyfreunde und willkommen zurück zum Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks Podcast. Ja, wir stellen das Ganze hier mal ein bisschen um. Ich will ein bisschen vielleicht analytischer in einem anderen Fluss die Spiele für euch aufarbeiten. Es sind ja drei Stück gewesen seit unserer letzten Aufnahme. Nicht wundern, das Spiel gegen die Vegas Golden Knights, was jetzt von Sonntag auf Montag stattfindet. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr das Ergebnis schon oder das Ergebnis ist schon klar. Ja, das ist natürlich nicht mehr dabei, weil ich hier am Sonntagnachmittag wieder für euch diese Folge vorbereite oder aufnehme, eher gesagt. Aber wir haben auch ein paar andere interessante Spiele und News und ein paar Themenpunkte, die wir hier abarbeiten können, müssen, tun wollen. Und lass uns da gleich einmal reinstarten. Unsere Ducks starten den Kanada-Trip mit einem Sieg in Calgary. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Aber das war nicht ganz so einfach, denn ohne Troy Terry, Leo Kaiser und Mason McTavish, also diese drei, ja, schon natürlich Schlüsselspieler auf unserer Seite, waren nicht mit dabei. Umso bemerkenswerter war es, dass wir hier den nächsten Sieg einfallen und den siebten Sieg in Folge. Aber lass uns mal von vornherein dieses Spiel begutachten. Calgary kam mit sehr viel Druck, war ja auch natürlich ein Heimspiel für die Flames, ins Spiel, feuerten aus, ja, aus allen Lagen, kann man schon sagen. Ne? Wir haben wirklich versucht, über mehrere Schüsse das Spiel auf sich zu ziehen. Aber Lukas Dostal ist natürlich aktuell in einer wirklich hervorragenden Form. Unser Goalie war wieder mal überragend, das kann man schon sagen. Parierte 32 von 35 Schüsse und hielt uns immer im Spiel, wenn es gefährlich war. In jeder Situation, wo das Spiel hätte kippen können, war er zur Stelle. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir hatten generell große Schwierigkeiten, längere Phasen in der Offensivzone aufzubauen. Das bedeutet, wir wollten uns ins Drittel ja einbringen, aber haben die Scheibe dann oft wieder verloren. Der Forscheck, der zuletzt wirklich zu unseren Stärken gehörte, wurde von der Defense oder von den Verteidigern der Flames ja von vornherein neutralisiert. Und ja, schnelle zweite Pässe hat auch nicht funktioniert auf unserer Seite. Aber trotzdem, die Effizienz schlägt in diesem Spiel dem Volumen. Also was ich damit sagen will, ist, Calgary hatte mehr vom Spiel, mehr Schüsse, die waren aber nicht unbedingt gefährlicher und wir hatten auch unsere Möglichkeiten, aber wir haben die Chancen genutzt. Allen voran natürlich Carter Gauthier und Senneke. Also, was willst du über Senneke noch sagen? Also, macht seinen ersten Hattrick. Er war nicht perfekt, nicht fehlerfrei, aber eiskalt beim Abschluss. Und genau darum geht es ja, dass du gefährlich bist in Situationen. Er wird zugespielt von wirklich einem aktuell überragenden Mikael Granlund, der dieses Spiel, so hatte man ja wirklich den Eindruck, einfach nicht verlieren wollte. Seine Kreativität, die Ruhe, auch unter Druck, wenn die Gegner kommen. Also das kann wirklich entscheidend sein in wirklich spannenden Phasen, jetzt auch nach Olympia, dass du einen talentierten Spieler oder einen jungen, aufstrebenden Spieler hast und einen Mikael Granlund, der genau weiß, wie er das Ganze einzuschätzen hat und wie er damit umgeht und diese Spiele auch führt und diese Reihe natürlich mit Granlund, mit Senneke. Also aktuell wirklich, wirklich überragend. Also freut mich wahnsinnig, dass auch Granlund jetzt echt gut einschlägt. War ja auch ein bisschen Fragezeichen bei dem Vertrag jetzt, wo er zu uns gekommen ist, ob er jetzt das nochmal abrufen kann. Aber aktuell sieht es natürlich sehr, sehr gut aus. Da muss man natürlich auch noch die etwas, ja, wie willst du das benennen, stillen Helden hier erwähnen. Alex Killorn macht wirklich wertvolle Arbeit vor dem Tor. Das ist immer ein Unruhefaktor. Wir haben Jacob Truber, der wirklich der Schlüsselspieler in der Verteidigung von uns ist. Er führt immer direkt zu Toren. Wir haben Olden Zellweger, für den das natürlich in seiner Heimat Calgary ein besonderes Spiel war. Tempo, Zweikampfstärke und starke Breakouts. Also wir haben schon gute Spieler drin und das hat man in diesem Spiel auch wieder gesehen. Ich will nicht davon sagen, dass wir da irgendwie abgewichst waren oder dass es die großen Anaheim Ducks kommen und die kannst du nicht schlagen. Aber das war vielleicht ein richtiger Schritt in die, da wo es hingehen soll. Das war ein Spiel an uns reißen, wo der Gegner, ja, im Fußball kann man sagen, vielleicht mehr Ballbesitz hat, also mehr Puckbesitz gibt es ja eigentlich in dieser Sportart, ist schwer messbar, aber die hatten schon ein bisschen mehr vom Spiel, aber dass wir in den richtigen Situationen, ja, die Tore machen und das Spiel dann erstmal eng gehalten, einen guten Torwart haben, dann in den richtigen Situationen zuschlagen und somit geht der Sieg dann insgesamt in Overtime und den verbundenen Hattrick von Benny Zenicki natürlich auch in Ordnung. Was man noch sagen kann, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, in einer Sequenz im Nachspiel hat Seneca natürlich ein Interview gegeben und ich glaube, das war es, der mit Rasierschaum auf dem Handtuch dann zu ihm kam und ihm das einfach ins Gesicht gedruckt hat. Also wirklich, wirklich witzig, eine coole Aktion. Und irgendwie sieht man, dass es auch im Team einfach stimmt und das war einfach schön zu beobachten. Und der ja schon angedeutete siebte Sieg in Folge und damit back im Playoff-Rennen bzw. auf den Playoff-Plätzen zu dem Zeitpunkt. Ja, dann kam das Spiel bei den Edmonton Oilers und da können wir erstmal vorwegnehmen. Dostal wurde auf, als Third Star of the Week gekürt und aus deutscher Sicht sehr erfreulich, Szymanski machte sein erstes NHL-Spiel. Aber wir müssen auch darüber sprechen, dass das jetzt das Ende der Siegesserie war von unseren Ducks. Eine Niederlage in Edmonton, die vor allem durch den bitteren zweiten Spielabschnitt entschieden wurde. Also wirklich ärgerlich. Ne? Wenn man, ja, es war ein Back-to-Back. Erstmal, ja, ist natürlich alles in Alberta. Ne? Von Calgary war erstmal nach Edmonton zu kommen und dann gleich wieder Hockey spielen. Aber das will ich hier gar nicht als Ausrede hier gelten lassen. Die Ausgangslage war relativ klar vor dem Spiel. Wir hatten uns mit 7 Siegen zurück in eine sehr gute Ausgangsposition im Playoff-Kampf, Playoff-Position gekämpft. Und der Sieger dieser Partie sollte den zweiten Platz in der Pacific Division übernehmen. Aber leider sind wir vielleicht in der Entwicklung noch gar nicht so weit oder hatten wir einfach Pech, wir haben dieses eine Spiel verloren. Aber diese Chance haben wir halt liegen lassen. Edmonton, kann man sagen, kam ja wackelig in der Verteidigung ins Spiel. 5 oder mehr Gegentore in den letzten 5 Spielen. Eigentlich ein Matchup, wo man sagen kann, ja, das liegt uns eigentlich eher. Aber doch von Beginn an wirken wir ungewohnt, unsortiert und irgendwie auch ein bisschen zu verspielt. Vielleicht dachten wir, es geht alles von alleine, aber so, ja, aber die NHL ist halt kompetitiv, da kannst du nicht so Larifari spielen. Und das ist ein bisschen übertrieben darzustellen. Da musst du immer hart arbeiten, um Spiele zu gewinnen. Dafür ist die NHL einfach zu kompetitiv und die beste Liga der Welt natürlich. Ja, was man noch sagen kann, natürlich, Lukas Dostal kriegt hier die Pause, Back-to-Back, selbstverständlich. Wille Husso stand das erste Mal seit dem 17. Januar wieder zwischen den Pfosten, machte seine Sache insgesamt ordentlich, das kann man schon sagen, 25 von 30 Schüssen pariert. Da kann man klar definieren, dass das Problem bei der Niederlage nicht generell im Tor lag, sondern ja, durch ein ärgerliches Drittel, da kommen wir jetzt zu. Also unsere Ducks spielten in den ersten beiden Dritteln deutlich weniger strukturiert, das hatte ich gerade schon angedeutet, als während der Siegesserie. Klar hast du so eine Spiele auch mal drin und klar ist es auch kein Zufall, dass das Back-to-Back, also das zweite Spiel, war innerhalb von wenigen Stunden. Da kam natürlich die fatalen 4-Minuten-Phase im zweiten Drittel und da hast du das Spiel halt hergeschenkt. Ja, was kannst du dazu noch sagen? Wir haben es immer wieder versucht, das Spiel an uns zu reißen, aber es haben sich wieder Fehler eingeschlichen. Denn schlechte Entscheidung an der blauen Linie, riskante Querpässe, denn die Absicherung, die fehlerhaft war. Und Edmonton sagte natürlich Danke mit ihrer Qualität. Die haben ja auch nicht gegen irgendwen gespielt, sondern gegen McDavid, Dreisaitl und Szymanski und Konsorten, die jetzt zweimal in Folge, wie ihr wisst, im Stanley Cup Finale waren. Ja, und so geht das Spiel natürlich, was eine hohe Bedeutung hatte, außer Hand. Ist mega ärgerlich, ne? Kannst du sagen, Granlund, diesmal mit einem Hattrick, also wie gerade beim Spiel in Flames schon hervorgehoben, ist er wirklich, wirklich gut drauf. Aber ja, es reichte zumindest in diesem Spiel einfach nicht. Was kann man auch positiv mitnehmen? Im dritten Drittel zeigten unsere Ducks Moral. Wir haben weiter versucht, das Spiel an uns zu reißen oder wieder zurückzukommen, irgendwie wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ja, wir kamen auch ran, ne? Aber dann waren es natürlich auch die Empty Netter am Ende, wo man halt eiskalt ist und dann war halt auch Schluss. Ne? Was kannst du noch positiv erwähnen? Wir hatten über 57% Shot Attempts, über 62% Expected Goals bei 5 gegen 5. Ja, das hilft uns jetzt nicht weiter. Das sind alles schöne Sachen. Ne? Ja, Powerplay war gut. Das ist wieder, wo ich so immer gerne drauf gucke. 3 Tore bei 4 Überzahlsituationen. Endlich haben wir uns da belohnt. Gab es natürlich auch Anpassungen. Chris Kreider als Hund Bumper einzusetzen. Das haltet sich aus. Ich bin eben mega Fan von Chris Kreider mit seiner Erfahrung. Steht immer richtig. Macht die Tore, wie ich mir das eigentlich beim Trade auch vorgestellt hat. Richtet oder ist ein Kommunikator natürlich auch und führt die jungen Spieler im Powerplay. Aber auch genauso muss es aussehen, wenn du in die Playoffs reinrutschen willst, beziehungsweise da auch was erreichen willst. Was man auch sagen kann, das habe ich eben gerade auch schon ein bisschen angeteasert, ist die Reihe mit Killon, Granlund und Senecki. Die entwickelt sich zur wirklich harten Waffe. Granlund natürlich wieder auffällig durch seine effiziente Torabschlüsse mit seinem Hattrick natürlich. Senecki ist im Drag and Release, ist inzwischen brandgefährlich. physisch, ist auch immer besser am Puck. Und das macht ihn natürlich extrem schwer zu verteidigen, weil er auch ein cleverer Spieler ist, ein frecher Spieler ist. Also wirklich talentiert und spielt halt so, wie man sich das von einem Rookie wünscht, dieses Ungekümmerte, dieses, ja, Freche, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und mit 14 Punkten und 2 Hattricks in den letzten 3 Spielen macht er natürlich seinen Stellenwert als Third Overall Pick, untermauert er, dass wir da auf jeden Fall richtig lagen. Ja, das war jetzt eine Niederlage, die Siegesserie riss. Aber bevor wir mal kurz durchatmen, es ging nicht unbedingt besser weiter. Und dann haben wir natürlich noch das Spiel gegen die Vancouver Canucks. Und das war auch klar vom Spiel, dass wir das letzte dieses 5-Spielen-Roadtrips war, auch über Kanada mit einer, ja, enttäuschenden Niederlage. Das muss man schon ganz klar benennen. 0 zu 2, das zweite Mal kein eigenes Tor geschossen. Und so verlieren wir beim, ja, aktuell, muss man laut Tabelle, schlechtesten Team der Liga, trotz klarer Spielkontrolle, besseren 5 gegen 5 Werten und 32 Torschüssen, so jetzt haben wir dieses Spiel nicht auf unsere Seite ziehen können, beziehungsweise ja, nach den Gegentoren war halt auch. Irgendwie Schüssen hat man schon gemerkt, dass heute leider nichts ging. Ja, die Siegesserie war schon, eben gerade schon genannt, gegen Edmonton gerissen, aber gegen ein stark angeschlagenes Schlusslicht Vancouver konnten wir diese Chance wieder, ja, wieder den Bock umzustoßen, nicht nutzen. Wir mussten erneut auf Troy Terry verzichten, der jetzt aber wieder so langsam wieder ins Training zurückkehrt, während Coach Joel Quenneville Ryan Strome aus der Line-Up auch nahm. Eine Entscheidung, dass das offensive Problem hätte beheben können, oder es war, wollte man damit beheben. Besonders im Offensivdrittel fehlte es an sauren Pässen, Struktur und Durchschlagskraft. Also es war einfach kein guter Tag für uns, das muss man schon ganz klar sagen. Auch die vierte Reihe konnten offensiv kaum Akzente setzen. Ja, Dostal kam wieder ins Tor rein, natürlich nach seiner Pause gegen die Oilers. Hielt 24 von 25 Schüssen. Das zweite Gegentor natürlich war Empty Net. Aber auf der Gegenseite Nikita Tolopilo hat natürlich übertroffen und den Shutout gefeiert. Das, unser Powerplay, was ich auch eigentlich gelobt hatte, was aber wirklich gut aussah, zeigte Ansätze, dass wir uns da schon verbessert haben. Aber bei einer 0-2-Niederlage war das natürlich dann auch klar, dass wir da nicht erfolgreich waren. Ja, insgesamt kann man schon sagen, dass das ein dominanter Auftritt war, aber scheiterte diesmal an der fehlenden Effizienz, die uns die Spiele davor eher ausgezeichnet hat. Aber so ist es nun mal. Jetzt haben wir wieder zweimal in Folge verloren. Stand Sonntag nach den Samstagspielen aus dem Playoff-Rennen rausgerutscht, aber keine Panik, ist immer noch alles drin. Wir haben teilweise Spiele mehr, teilweise auch Spiele weniger. Je nachdem müssen wir uns ein Team und uns da vergleichen. Jetzt geht es zurück nach Anaheim, wo wir noch, wie eingangs erwähnt, vor der Olympiapause noch gegen die Vegas Golden Knights spielen. Das wäre nochmal ein schöner Abschluss vor dem Break, um nochmal auf den Playoff-Platz zu rutschen über Olympia. Ja, dann gucken wir uns am besten einmal die Tabelle an. Was ich ja gerade schon gesagt habe, wir sind rausgerutscht. Wenn wir jetzt die Wildcard-Spots nehmen, sind wir da auf dem dritten Platz, die zwei Wildcard-Spots aktuell von Utah und LA. Aber wir sind punktgleich mit LA, auch wenn wir ein Spiel mehr haben. Wir haben aber allerdings ein Spiel weniger als Utah und einen Punkt weniger. Also roundabout ein Punkt hinter einem Playoff-Platz, beziehungsweise zwei hinter den Kraken und somit verbunden mit den Top 3 gesetzten Teams. Und das muss das Ziel sein, dass wir die Central Division in der ersten Playoff-Runde da aus dem Weg gehen. Aber wenn wir insgesamt drauf gucken, was auffällig ist, wir haben jetzt hier 59 Punkte und wir gucken uns die Eastern Conference an. Und mit 59 Punkten wären wir da nicht knapp nicht drin in den Playoffs. Da wären wir weit von entfernt. Aktuelle Wildcard-Spots, Buffalo und Boston mit jeweils 67 Punkten. Also wirklich, wirklich krass. Islanders aufgrund der Konstellation mit 65 auf Platz 3. Aber wir haben Carolina 72, wir haben Tampa 72, Detroit 70, Montreal 69. Klar, wir haben die drei krassen Teams im Westen auch. Colorado, Minnesota, Dallas, die kommen alle aus der Central Division. Und Pacific, ja, 64 ist das Top-Team. Ne? Golden Knights, 54 Spiele, 64 Punkte. Oilers haben auch 64 Punkte, aber 56 Spiele. Und wenn man das jetzt hier einmal guckt mit 64, West so auch nicht wirklich in den Playoffs. Das muss man sich mal reinziehen. Eastern Conference scheint stärker zu sein ein wenig. Rangers mit 50 Punkten auf dem letzten Platz und wir haben hier Vancouver 42, St. Louis 49. Ja, kann man jetzt natürlich sich reinstellen und sagen, ist der Osten viel, viel stärker. Das sehe ich ein bisschen anders, kommt auf das Team an. Je nachdem, wie oft man schon Intercontinental gespielt hat. Und ja, aber es ist schon aktuell, wenn man so auf die Tabelle guckt, schon ein interessanter Blick, wenn man auch guckt, was Florida macht, jetzt nach 3 Stanley Cup finalen Teilnahmen in Folge und zweimal das Ding auch gewonnen mit 54 Spielen und 59 Punkte, auch 8 Punkte hinter dem Wildcard-Spot. Ja, das kann man aus deutscher Sicht sagen. Detroit mit Mo Seider, ganz klar auf Playoff-Kurs. Wir haben Ottawa, ja, auch mit 59 Punkten mit Tim Stützle. Ein wenig dahinter. Wir haben Boston, Wildcard-Spot mit Headcoach Marco Sturm. Und wir haben natürlich die Oilers mit Samanski jetzt auch und mit Dreiseitel auf Playoff-Kurs. Seattle Craig mit Grubauer auch aktuell vor uns. Wir haben auch Minnesota natürlich mit Nico Sturm auf Platz 2 in der Central Division. Und wir haben auch natürlich Utah, die wir als Anaheim Ducks noch natürlich einholen wollen, mit JJ Peterka. Ja, es ist noch nicht vorbei. Ein Sieg gegen Vegas, die jetzt 4 Spiele in Folge verloren haben, umso wichtiger, um wieder zurückzukommen mit unseren 2 Niederlagen in Folge. Lassen wir so stehen, kann alles passieren. Jetzt sind wir wieder back in California im heimischen Honda Center und versuchen jetzt natürlich den Bock da einmal umzustoßen. Und ich bin eigentlich guter Dinge, in der Vergangenheit lagen uns ja die Golden Knights immer ein wenig. Ja, kommen wir jetzt zu den News. Es gab ja immer noch im Raum den Panarin Trade von den New York Rangers. Ja, die Schnur oder wie man es nennen will, die Kurzwelltaste war da. Es gab wohl Kontakt auch mit dem Berater von Panarin. Da war das Problem, dass die Ducks nicht traden, wenn sie nicht wissen, wie es im Sommer weitergeht. Angeblich, und das ist wirklich jetzt nur angeblich, will Panarin nochmal seinen Vertrag steigern, also um die 14 Millionen im Jahr. Und das können wir natürlich nicht mitgehen. Wenn wir für einen großen Spieler traden und dann wahrscheinlich auf First-Round-Pick und mehr ausgeben, wollen wir sicher sein, dass wir nach dem Trade auch gleich den neuen Vertrag abschließen können. Das ist hier nicht gegeben. Den Fokus legen wir ganz klar, und das finde ich auch richtig, auf Leo Carlson, Cutter Gard hier, auch Ian Moore natürlich, Pavel Mintulkov und Owen Zellberger laufen die Verträge aus. Und da legen wir den Fokus drauf. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, der Lacombe-Deal mit 9 Millionen stehen, ist es ja auch in den Büchern komplett. Und dann müssen wir auch schon ein bisschen mit Cap Space gucken, auch beim steigenden Cap Space. Aber das wissen die Spieler ja auch, die wollen ja auch logischerweise und ist auch in Ordnung gut verdienen, gerade wenn du aus deinem Rookie-Deal kommst. Deshalb finde ich das erstmal richtig, dass wir uns darum gekümmert haben, einmal abgeklärt haben, was will der Spieler, was wollen die Rangers. Panarin konnte sich angeblich wohl einen Trade zu den Ducks auch vorstellen, aber möchte dann auch sofort einen neuen Vertrag. Und dann das Risiko können wir nicht eingehen. Und wir sind noch nicht in der Position, wo wir sagen, wir setzen das Eis auf eine Karte und machen den absoluten All-In-Move. Obwohl ich dann mir auch so denke, ja, weiß ich nicht. Das ist schon sehr aggressiv. Ne? Das wäre schon aggressiv, wenn du sagst, ey komm, wir trainen dich, wir gucken im Sommer weiter. Und wenn nicht, dann halt gehen wir wieder getrennte Wege. Ja, aber grundsätzlich jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand ist das wahrscheinlich die vernünftige Entscheidung, da dann erstmal Abstand zu halten und uns da nicht mit oder den Tisch zu verlassen, um den Panarin Poker. Mal gucken, wo er landet. Vielleicht gibt es da noch eine Chance, dass er merkt, hey, ich kriege hier gar nicht so einen großen Vertrag mehr. Vielleicht kriegen wir dann wieder einen Fuß in die Tür. Aber aktuell dann Risiko einzugehen und große Picks und Prospects wahrscheinlich nach Rangers oder nach New York zu schicken, um Panarin denn nur bis zum Sommer zu bekommen, ist wahrscheinlich zu risikohaftig. Großer Vertrag können wir jetzt nicht machen. Wir wissen nicht, wie das mit unseren genannten Spielern aussieht, wie viel die verlangen, beziehungsweise wo man sich da einigen möchte. Und das muss das Ziel sein, diese Spieler halt weiterhin in Orange im Honda Center bei uns zu haben. Ja, gibt es denn Alternativen? Anscheinend schon. Die Spur fiel nach Ohio zu den Columbus Blue Jackets und zu Boone Jenner. Boone Jenner, ja. Interessant, finde ich das schon, das muss man schon ganz klar sagen. Und zwar ist das der Kapitän der Columbus Blue Jackets, 32 Jahre alt, Center und Left Wing, Vertrag auslaufend, auch hier. Da muss man natürlich gucken, nächster erfahrener Spieler kann uns natürlich helfen. Wir haben viele junge Spieler, noch einen erfahrenen mit reinzubringen. Kommt natürlich auch über gutes Skating, was uns gut tut. Das ist schon mal ein Profil, was uns weiterhilft. Ist ein guter Schütze, kann gut schießen. Ja, gut schießen hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber ich hoffe, ich wisst, was ihr meint. Kann den Puck gut protecten, also abschirmen. Und das ist ein powerful Stürmer. Und war schon über mehrere Jahre Kapitän, bevor er Assistant-Kapitän und seine ganze Karriere jetzt quasi in Columbus, wo er in der zweiten Runde gedraftet wurde, 2011. Also verfügt auch schon über einige Erfahrungen, hat in dieser Saison bei 40 Spielen 26 Punkte gesammelt. Ist natürlich jetzt die Frage, warum will Columbus ihren Kapitän abgeben? Möchten die jetzt noch irgendwelche Late-Round-Picks oder Mid-Round-Picks haben, weil der Vertrag ausläuft und die nicht verlängern wollen? Ist natürlich die Frage, wo die hingehen möchten. Die sind jetzt halt im Wildcard-Ranking den Platz hinter Columbus. Also weiß ich nicht, ob man sich denn da vielleicht schlechter stellen will. Vielleicht hat man auch gemerkt, dass man nicht mehr zueinander findet. Es sind erstmal so lose Gerüchte. Aktuell kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt Bo Jenner da irgendwie zu uns den Weg findet, beziehungsweise da, dass wir da aktiv werden. Außer er ist wirklich ja, sehr günstig zu haben. 3,7 Millionen, das kann man auf jeden Fall stemmen. Das ist kein Problem. Vertrag läuft aus, dann kann man immer noch mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass er in der Position ist, jetzt sofort einen neuen Vertrag auch im Anschluss an einen Trade zu fordern. Aber das Gerücht, so wie ich das wahrgenommen habe, flachte auch relativ schnell wieder. Gucken wir noch einmal in unsere eigenen Spieler, wer sich da so entwickelt hat. Aber bevor wir das tun, liebe Freunde, würde ich sagen, atmen wir einmal noch kurz durch. Und willkommen zurück nochmal zum dritten Drittel oder nennt es, wie ihr es wollt. Ich möchte noch einmal über unsere eigenen Spieler auch sprechen, weil es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie auch immer Impact von außen brauchen. Natürlich, wenn es Richtung Playoff geht, würde ich mir noch wünschen, dass da nochmal ja, so ein Move-Changer kommt, ne, der uns nochmal richtig in die Playoffs hieft. Das wäre schön. Aber wir haben auch eigene interessante Spieler. Einer ist davon Ian Moore. Er hat in weniger als 50 NHL-Spielen gezeigt, dass er wirklich auf diesem Niveau nicht nur mithalten kann, sondern auch performen kann. Das finde ich mega interessant. Er hat 4 Jahre im College-Eishockey in Harvard gespielt. Also Harvard, die Elite-Uni, da muss das auch erstmal so schaffen. Ich meine, da spielst du ja nicht nur Hockey, sondern gehst du auch zur Uni. Und er war ja eigentlich Verteidiger. 1,90 Meter groß, Rechtsschütze. Aber unser Coach Quenville meinte, der ist irgendwie auch interessant und könnte im System auch Stürmer eingesetzt werden in der vierten Reihe und vor allem im Penalty-Killing. Und hat auch teilweise in der Verlängerung gespielt. Also wirklich spannende Entwicklung, wie es manchmal so gehen kann. Und ich bin auch mega zufrieden. Hat ja auch vor einiger Zeit, ich weiß leider nicht mal ganz genau, wann das war, auch sein erstes NHL-Tor geschossen. Kommt auch über Power ins Spiel. Und wir wollen das ja. Wir wollen powervolle Spieler, wir wollen schnelle Spieler. Wir wollen auch teilweise intelligente Spieler. Damit will ich niemand anderem was absprechen. Aber das merkt man bei ihm schon, dass er das Ganze versteht und auch gut umsetzen konnte, dass er mal als Verteidiger reinkommt und mal als Stürmer im Penalty Kill. Also kommt über diese Rollen, kann er sich festbeißen in der Liga und vor allem bei uns. Und da bin ich auch sehr interessant, wie es da weitergeht. Auch da läuft der Vertrag aus. Aber ich denke, der weiß, was er an uns hat, könnte so ein Spieler sein, der auch mit Granville weiter zusammenarbeiten will, weil er weiß, hier werde ich nach meinen Stärken eingesetzt. Und das könnte wirklich noch interessant werden, wie es mit ihm weitergeht. Weiter geht es mit der NHL jetzt erstmal aus unserer Sicht. Habe ich ja schon gesagt, mit dem Spiel gegen die Vegas Golden Knights. Wenn ihr das hört, ist es ja schon gespielt worden. Insgesamt macht die NHL glücklicherweise für Olympia die Pause. Und zwar vom 5. Februar bis zum Mittwoch, den 25. Februar. Wirklich eine gute Zeit, 20 Tage, also fast roundabout 3 Wochen. Können wir dann auch gucken, ob wir hier über Olympia reden wollen. Eine Sonderfolge ist schon in Planung, die kommt dann auch nochmal für euch. Da geht es im Allgemeinen um die NHL und wo Potenziale liegen gelassen werden. Also kann ich hier schon mal anteasern, eine etwas längere Ausgabe, wo ich mit dem Gast über die NHL rede, mit seiner Sicht, der ist neu beim Hockey, ist mit meiner Expertise, sage ich mal, über 20 Jahre als Fan oder fast 30 Jahre Fan, wie sich die NHL entwickelt hat und welche Schwächen da sind und wo auf jeden Fall Potenzial liegen gelassen wird. Das ist eine schöne Folge geworden, wie ich finde, die wird auf jeden Fall in der Olympiapause dann auch veröffentlicht, also könnt ihr da schon mal gespannt sein. Ja, denn neue Rubrik in dieser bisschen anderen Podcast-Format ab jetzt ist Ducks in History. Vielleicht ist es für einen oder anderen interessant. Da habe ich mir den 10. Januar 1997 rausgesucht. Ja, schon ein paar Tage her, fast 30 Jahre. Schon krass, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Aber nichtsdestotrotz haben da unsere Ducks auch schon gespielt, nämlich die Mighty Ducks of Anaheim im, ja, Honda Center nicht, sondern Arrowhead Pond of Anaheim, also gleiches Stadion unter anderem Namen, waren es die Mighty Ducks gegen die Buffalo Sabres, die jetzt auch wieder das Logo haben aktuell von damals. Und was ich euch da erzählen wollte, Paul Kariya, der ruhmreiche Paul Kariya, hat da seinen ersten Karriere-Hattrick gemacht, nämlich einmal shorthanded zum 2 zu 1, denn das zwischenzeitliche 3 zu 2 und nochmal im Powerplay das 5 zu 2, also einmal shorthanded, einmal 5 gegen 5 ein Tor geschossen und einmal ein Powerplay-Goal. Witzigerweise, und das finde ich schon echt cool, Vorlage Steve Rogin und Teemu Selanne, unter anderem im Powerplay mit der Vorlage. Und so hat Paul Kariya auch Selanne einen aufgelegt beim 5 zu 2 Sieg insgesamt. Und das 3 zu 2 war auch Rogin und Selanne Vorlage. Und ja, das mal so auf dem Weg, eine kleine Rubrik hier, immer mal ein paar Daten raussuchen, wenn man überlegt. Hits wurden dann noch gar nicht gezählt, das ist alles auf Null. Das ist so witzig, wie sich das alles entwickelt hat. Face-Off auch durchgestrichen, wurde auch nicht gezählt. Powerplay beide bei 20%. Gucken wir uns das nochmal an, wie viel Strafminuten es da ist. Da gab es, gab ja einiges, 42 Minuten, ne, für jeden. Also, das ist schon echt, das hat sich auch ein bisschen anders entwickelt, ne, wenn man überlegt. Haben wir ja auch schon mal gehabt, dass wir ja hier 2 Minuten und die anderen 4, aber hier beide 42. Das ist schon echt interessant, ne? Auch wenn man mal reinguckt, wer bei uns da so alles gespielt hat. Wir haben Selanne, wir haben Kariya, Todd, Drury, Sako, Raichel, Curry, der Finne, Steve Rogin, Falk Baumgartner, Bellows, Jump und Pronger, nicht Chris Pronger. Da muss man nochmal ungefähr 10 Jahre warten, bis ein weiterer Pronger bei uns ist. In der Defense, Dolles, Mironov, Marshall, Van Imp und Kapa im Tor. Den müsstet ihr eigentlich kennen. Der ist ja auch in der Coverage für die Ducks aktiv bei Victory Plus. Scoey Herbert zwischen den Pfosten, 19 von 21 Schüssen gehalten, 90,5 Save Percentage. Und so gewinnen wir dieses Spiel am 1., am 10. Januar 1997 gegen die Buffalo Sabres. Lang, langes her, aber Paul Kariyas erstes, ja, oder erster Karriere-Hattrick, wirklich interessant. Wenn wir schon mal hier so nostalgisch sind, können wir mal reingucken, ob ich jetzt per Brad May, ja, von Sabres, ja, auf die Schnelle, fällt mir da keiner auf. Oh, ist das als Backup-Goalie bei den Sabres, das müsste Steve Shields sein. Das müsste er sein und das ist er auch. Steve Shields, jawohl, Backup von, jetzt lasse ich das mal kurz offen, Steve Shields übrigens später auch nochmal bei uns. Nee, alles gut, ich dachte 13. Pick, das war ja noch weiter zurück. Nee, 5. Runde, 13. Pick. Steve Shields, worauf ich hinaus will, 97, wer war denn da Goalie bei den Buffalo Sabres? Da lasse ich mal kurz im Raum stehen, könnt ihr kurz drüber nachdenken. Hat oder catcht mit der linken Pfannenhand, hatte vorgestern Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, nachträglich, geboren am 29.01.1965. Gedraftet in der, jetzt wird es echt witzig, 10. Runde. Ey, ich wusste, dass es viele Runden gab, aber ich dachte, es wäre noch länger zurück. Aber gut, 10. Runde, 17. Pick da, 1983. Lass ich mal so stehen, wer war denn da im Tor? Kam denn über die, wurde also von den Blackhawks gedraftet, war da 2 Spielzeiten, dann ging es nach Buffalo. Vielleicht hat das ein oder andere denn jetzt schon vorhin den Namen. Könnt ihr ja gerne mal mir in den Kommentaren schreiben, wann das der Fall war, wann ihr gemerkt habt, wer es war. War lange in Buffalo. Wo es denn zu einem Team ging, wo er nochmal gewechselt ist, die unbedingt auf Teufel komm raus den Stanley Cup holen wollte und wirklich Spieler geholt hat: Brad Hull, Luke Robitaille, Shanahan. Also oldschool, alle reingehauen. Sergei Fedorov war noch da. Ein gewisser Pavel Datsyuk kam so langsam ins Rollen. Und ja, wie ihr schon wisst, ging der Weg dann zu den Detroit Red Wings, wo er auch zweimal den Stanley Cup denn gewinnen konnte. Mit den Red Wings. Jetzt müsst ihr spätestens wissen, wer der Spieler war. Hat auch olympisches Gold mit Tschechien geholt. Und natürlich der One and Only Dominik Hašek war da auch im Tor. Wirklich, wirklich cool. hat in dem Spiel den ersten Hattrick von Polko Ria zugelassen. So, ja, schließlich der Kreis vielleicht übertrieben gesagt, aber echt schön, Anekdote. Vielleicht weiß das der ein oder andere noch. Dominik Hasek, wirklich überragender Torwart. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, das Spiel gegen die Vegas Golden Knights war schon gespielt. Das werden wir dann auch nochmal behandeln. Dann machen wir ein bisschen Olympia und dann Sonderfolge. Und dann kriegen wir die Zeit schon rum mit Eishockey, was wir hier berichten können. Trades, wie gesagt, habe ich ja schon mal in Ausgabe erzählt, wird es während des Olympia-Breaks nicht geben. Ist ja auch in Ordnung. Und dann voller Fokus, dann kommt die Trade-Deadline. Dann kommt wirklich eine spannende Phase und ich hoffe, wir spielen noch tief im April Eishockey. Also, bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.